Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute mit einer Sonderfolge. Man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Ich bin unterwegs im Urlaub in England und zwar im Moment in London und dann noch in Brighton und will die Gelegenheit nutzen, mal eine Urlaubsfolge zu machen, bei der wir über die britische Energiewende sprechen. Hinter mir kann man sehen, das alte Kraftwerk Battersea Park, ein sehr altes Kraftwerk, mittlerweile ein Shopping Mall mit Wohnungen, Apple Zentrale sitzt hier drin. Kraftwerk, das 1929 errichtet worden ist. Man sieht diese typischen Backsteine, also die Kathedrale, Backsteinkathedrale auch genannt. 1929 wurde dieses Kohlekraftwerk errichtet, 35 fertiggestellt mit einer Gesamtleistung von gut 240 Megawatt. Ein 105 Megawatt Reaktor war so der größte damals, der existierte. Sir Scott hat diese Brick Cathedral entworfen. Den kennt man vom Namen nicht, aber man kennt ihn, weil er die roten Telefonzellen auch mitdesignt hat. Ja, und er war dafür verantwortlich, hier dieses Kraftwerk zu bauen, das entstanden ist, um London mit Strom zu versorgen. Ja, ein Fünftel der Stromversorgung kam durch dieses Kraftwerk. Mitte der 50er Jahre ist dieses Kraftwerk auf so einer Kapazität von 500 Megawatt angewachsen. Die Anlage ist stillgelegt worden mit den zwei Stationen, Station A 75, Station B 1983. Danach stand dieses Gebäude rund 40 Jahre leer. Gab verschiedene Möglichkeiten oder Ansätze, dort Nachnutzung zu machen. Es sollte ein Freizeitpark entstehen. In den 80er Jahren ist es aber dann gescheitert aufgrund von verschiedenen Investoren. Jetzt seit 2022 wieder eröffnet. Eine Shopping Mall, Wohneinheiten und Apple hat die Europazentrale. Also man sieht, wie das Vereinigte Königreich die Energiewende vorantreibt und die Nutzung alter fossiler Technologien macht. Die Briten, die Erfinder sozusagen der industriellen Revolution, kohledominiertes Land. 1900 hatten wir über 95% des britischen Energiebedarfs wurden aus Kohle gedeckt. Also das ist Primärenergiebedarf. 1950 waren es immerhin noch 90%. Also das ist, war immer ein Kohleland. Das ist vergleichbar mit Deutschland. Deswegen auch so ein bisschen der Vergleich immer wieder. Also 50 lagen wir noch bei 90%. Peak bei der Kohleförderung kurz vor dem Ersten Weltkrieg 1913. Da waren so knapp 300 Millionen Tonnen Kohle, die gefördert wurden. Und 1 Million Bergleute haben Anfang des 20. Jahrhunderts in den rund 300 Zechen im Land gearbeitet. Die britische Regierung hat dann unter Margaret Thatcher, also konservative Regierung, die vielbeschworene Deindustrialisierung vorangetrieben. Es gab Pläne, die Kohlenutzung zurückzufahren. Es kam dann zum großen Bergarbeiterstreit 1984-85, dass nämlich dann die National Coal Board angekündigt hat, 20 Zechen zu schließen. Das wären so rund 20.000 Jobs gewesen, insbesondere im Norden Englands, in Wales. Und das hat dazu geführt, dass die Bergarbeiter gestreikt haben. Fast ein Jahr. Es gab in den 70er schon mal Streikwellen. Im Höhepunkt waren es 150.000 Menschen, die gestreikt haben. Aber es gab aber eine ganze Reihe, die weitergearbeitet haben. Nottinghamshire zum Beispiel, die nicht von dieser von diesen Maßnahmen betroffen waren. Die britische Regierung war aber sehr gut vorbereitet. Die haben nämlich, um sozusagen diesen Streik auszuhungern, Kohlevorräte an den Kraftwerken angelegt. Denn das Ziel der Streikenden war es, die Energieversorgung lahmzulegen. Wenn man keine Kohle mehr fördert, dann läuft irgendwann das Land trocken und hat keinen Strom mehr. Das war der Plan. Da hat aber die britische Regierung dann erfolgreich sich darauf vorbereitet, sodass der Streik ohne Erfolg durch die Gewerkschaften, die dann im Zuge dieser Liberalisierung weitestgehend verschwunden sind im Vereinigten Königreich, ist der Streik zu Ende gegangen. Bis 85 sind weitere 23 Zechen geschlossen. Bis 94 nochmal rund 100 Zechen. Und die letzte Zeche ist in Kellingley in North Yorkshire 2015 geschlossen worden. Also etwas früher die Kohleförderung, nicht mehr im Vereinigten Königreich als in Deutschland. Ein weiterer Grund, warum es zu den zur Reduktion der Kohlenutzung kam, obwohl Kohle ja ein wichtiger Energieträger war, sogenannte Dash for Gas, bedeutet in den frühen 1990er Jahren, also Liberalisierung oder Privatisierung des Strommarkts. Das Vereinigte Königreich hatte Zugriff auf das günstige Nordseegas, sodass die Gaskraftwerke die Kohle verdrängt haben. Weiterer nützlicher Effekt war, dass es den sogenannten Carbon Price Support ab 2013 gab. Es war so ein nationaler CO2-Mindestpreis, der zusätzlich zu den EU-Zertifikatskosten kam. Ein weiterer Treiber des Rückgangs der Kohlenutzung. Also eine ähnliche Diskussion, wie wir auch sie in Deutschland gehabt haben. Das hat dazu geführt, dass die Nachfrage am Anfang des 21. Jahrhunderts nach und nach zurückgegangen ist an Kohle und die Kohle eigentlich aus der Stromversorgung verschwunden ist. Was war der Preis? Natürlich ein sozialer Preis. Also Wales, Nordengland, Teile von Schottland. Harter Struktur, das kennen wir im Ruhrgebiet, das kennen wir in der Lausitz. Der ist aber kaum abgefedert worden durch die britische Regierung. Die Jobs sind weggefallen ohne Ersatz. Dennoch muss man sagen, also der Kohleausstieg war bis 2025 angekündigt. Das letzte Kohlekraftwerk ist aber schon im Oktober oder Anfang Oktober 24 ein Jahr früher ans Netz gegangen, vom Netz gegangen. Also das heißt, die Kohlenutzung hat sich deutlich reduziert, spielt heute keine Rolle mehr, weil Großbritannien oder das Vereinigte Königreich keine Kohlekraftwerke mehr am Netz hat. Wie sieht es der Strommix eigentlich im Vereinigten Königreich aus? Er ist ein bisschen anders aufgebaut, als wir das aus Deutschland kennen. Stromnachfrage im Vereinigten Königreich liegt so bei guten 322 Terawattstunden, steigt langsam etwas an. Im Vergleich dazu in Deutschland ist er so bei rund 500 Terawattstunden. Also Vereinigtes Königreich etwas weniger Stromverbrauch, etwas kleinere Volkswirtschaft. Der Strommix im Jahr 2055, die Erneuerbaren knapp 50% Anteil, sagen wir mal 47% erstmals, die größte einzelne Energiequelle, dominiert von Wind, das sind so knapp 90 Terawattstunden, Biomasse mit 40 und dann die Photovoltaik etwas unter 20 Terawattstunden, also ist etwas anders aufgebaut, als wir das in Deutschland kennen. Dort dominiert ja Photovoltaik mit der Windenergie. Die Gaskraft spielt eine ganz wichtige Rolle, auch was den Strompreis angeht. Da sind wir beim Anteil von knapp unter 30%. Und, das ist dann der Unterschied zu Deutschland, die Kernkraft hat noch knapp 40 Terawattstunden Produktion gehabt. Das sind so etwas mehr als 11%, sinkt aber, also der Anteil nimmt ab, was die Kernkraft angeht. 10% des Stroms wird importiert. Also die Diskussion kennen wir aus Deutschland. Von daher vieles vergleichbar im Vereinigten Königreich mit Deutschland. Also 10% des Strombedarfs wird aus Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Norwegen und Irland gedeckt. Also eine ähnliche Diskussion, die man hier führt. Die CO2-Emissionen, die sind natürlich besser oder CO2-ärmer als bei uns in Deutschland, dadurch, dass wir noch Kohle verstromen, das Vereinigte Königreich nicht mehr. 2025 lagen wir bei 126 Gramm CO2-Emissionen pro Kilowattstunde. 24 war es ein noch niedrigerer Wert. Wir liegen in Deutschland ja bei knapp 350 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Also Großbritannien oder Vereinigte Königreich liegt unter den deutschen Werten, liegt an dem Strommix. Wir haben halt Kernkraft und Wind und Gas, also dominiert von Gas und Windenergie. Wenn das in Deutschland die Kohle einfach dazu führt, durch die hohen Emissionen, das sind ja bei der braunen Steinkohle so knapp 1000 Gramm pro Kilowattstunde, die so ein Kohlekraftwerk emittiert, das führt einfach dazu, dass der deutsche CO2-Fußabdruck bei der Stromerzeugung deutlich schlechter ist als der im Vereinigten Königreich. Willkommen in Brighton, dem Seebad im Süden Englands, in der Grafschaft Sussex, direkt am Ärmelkanal. Stadt mit knapp 300.000 Einwohnern. Bekannt einmal hierfür, das, was man hier im Hintergrund sieht, das ehemalige Pier. Dann, ich drehe mich mal ein bisschen, man kann hinten noch das Brighton Pier sehen, auch ein bekanntes Wahrzeichen. Und der Royal Pavilion, ein Palast von King George dem Vierten. Was mich hier in Brighton interessiert ist, das kann man nur ganz grob hier hinten erkennen an der Küstenlinie, ist ein großer Offshore-Windpark, Rampion 1. Ein Park, der seit 2018 am Stromnetz ist. 114 Windturbinen. Höhe, das ist noch aus der guten alten Offshore-Windzeit, 80 Meter in Abendhöhe. Jede Turbine hat eine Leistung von knapp 3,5 Megawatt, sodass der gesamte Park eine Leistung von 400 MW hat. Interessant, Offshore, das kennen wir. Dadurch, dass wir viel günstigere Windverhältnisse auf dem Meer haben, viel stabilere Windverhältnisse als an Land, erreichen wir auch deutlich höhere Vollerstunden. Also die erreichen hier in der Region deutlich über 2000 Vollerstunden, was einfach dann eine stabilere und auch planbare Stromproduktion bedeutet. Der Park hat 8 Jahre Planungszeit gebraucht, also von der ersten Idee über die Bürgergenehmigung, das ganze Thema des Umweltschutzes, der natürlich berücksichtigt werden muss. Das spielt natürlich hier auf den Seewindparks eine ähnlich hohe Rolle wie an den Windparks an Land. Also das ist inklusive auch der Bürgerbeteiligung. Man sieht den Park hier am Strand, also verändert natürlich dann die Sicht auf den Horizont. Die Diskussion ist über die gleiche, wenn Windenergie entsteht. Das hat rund 8 Jahre gedauert. 2010 ging es los, bis dann 2018 dann der Anschluss an Stromnetz erfolgte hier in der Grafschaft Sussex. Was ich ganz interessant finde, man hat hier an den Strand, hier gibt es noch Strandbuden am Strand in Brighton, ein kleines Visitor Center eingerichtet von der Betreibergesellschaft. Da kann man reingehen und sich über Windenergie im Allgemeinen, Offshore-Windenergie, informieren, ein paar Sachen ausprobieren. Das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, um die Akzeptanz der Bevölkerung und auch der Touristen hier in Brighton zu steigern für den Ausbau der Windenergie. Geplant ist nun, diesen Windpark, der schon sehr groß ist, nochmal zu erweitern. Der soll Rampion 2 geben. Die ersten Vorbereitungen laufen, die Genehmigungen sind jetzt da. Und der Plan dort ist ein Park mit dann nur, in Anführungszeichen, 90 Windturbinen, die aber deutlich größer, deutlich leistungsfähiger sind. Höhe, also Namenhöhe inklusive Rotorfläche über 300 Meter. Das sind also schon ziemliche Brecher, die dort entstehen werden. Jede Turbine hat eine Leistung von rund 13 Megawatt. Und der gesamte Offshore-Windpark Rampion 2 soll am Ende 1,2 Gigawatt Leistung haben. Und das ist dann schon eine Größenordnung eines modernen Kernkraftwerks. Auch da durch die veränderte Nabenhöhe haben wir noch stabilere Windverhältnisse. Das führt einfach dazu, dass wir in dem Fall die Vollerstunden noch etwas erhöhen können, planbar Strom erzeugen können. Großbritannien setzt stark auf Windenergie. Das ist anders als bei uns in Deutschland. Da haben wir ja den Mix aus Photovoltaik und Windenergie. Wir wollen beides machen, wo die Photovoltaik in Deutschland etwas stärker ist. Liegt natürlich an der geografischen Lage Englands, also im Süden Englands, hier in Sussex an der Kanalküste, auch in Devon, funktioniert Photovoltaik ziemlich gut. Man sieht auch auf vielen Gebäuden, vor allem Flachdachhallen, Photovoltaikanlagen, die relativ flach aufliegen, Ost-West ausgerichtet. Aber in Richtung Norden ist Photovoltaik deutlich unattraktiver im Vereinigten Königreich. Es ist aber so, dass natürlich Windenergie hochinteressant ist. Einmal auf dem Meer, ist nur mal eine Insel, das ist mal keine lange der Küstenlinie und das passiert auch. Das macht auch die britische Regierung, Offshore-Windparks installieren. Und man kann halt hoch im Norden, in Schottland, ebenfalls Windenergie installieren. Das Potenzial ist immens. Das Schwierige, auch da Vergleichbarkeit zu Deutschland ist, wie kriegen wir jetzt den Strom aus Schottland, aus dem Norden des Vereinigten Königreichs nach Süd? Das ist gar nicht so einfach. Das Bottleneck ist natürlich wieder, ne, Netzausbau. Der Stromverbrauch ist im Süden. Wir haben euch einmal Greater Manchester im mittleren westlichen Teil der Insel und dann natürlich Greater London als dem Finanz- und Wirtschaftszentrum des Vereinigten Königreichs. Dort muss der Strom hin. Und wenn wir ihn von Norden nach Süden transportieren wollen, braucht es entsprechend den Ausbau des Stromnetzes. Diskussion auch da sehr ähnlich zu dem, zu der Diskussion, die wir in Deutschland führen. Wie schafft es jetzt die britische Regierung, den Ausbau der Windenergie voranzubringen? Da gibt es verschiedene Verfahren, das zu machen. Ein Verfahren, was sich jetzt in letzter Zeit durchgesetzt hat, ist das sogenannte CFD, Contracts for Difference. Damit schafft es die Regierung, das Risiko für das Investment zu minimieren. Denn das kennen wir ja, die Hauptherausforderung bei dem Investment auch in Energiesysteme, dass es Windparks sind oder Kernkraftwerke. Man will das Risiko für den Investor minimieren. Und was die britische Regierung sich überlegt hat, das Verfahren ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir letztens diskutiert haben beim Befüllen der Gasspeicher in Frankreich. Das ist nämlich ein ähnliches Konzept. Es findet eine Auktion statt. Das haben wir in Deutschland auch. Das heißt, man bietet auf den Strompreis, den man braucht, damit man diesen Windpark wirtschaftlich betreiben kann. Die Auktionskosten sind aber geteilt, also für Photovoltaik, für Windenergie an Land und Windenergie auf See. Und diese Offshore-Windparks haben in der letzten Auktionsrunde Anfang dieses Jahres 107 Euro pro Megawattstunde aufgerufen. Also wird schon umgerechnet von Pfund in Euro, damit wir es ein bisschen besser vergleichen können. Und diese 107 Euro pro Megawattstunde garantiert jetzt die britische Regierung, bedeutet also, wenn der Strompreis niedriger ist an der Börse, dann zahlt der britische Staat diese Differenzkosten und minimiert so das Risiko, wenn man halt weniger Geld verdient. Auf der anderen Seite, wenn die Strompreise hoch sind, dann kassiert der britische Staat diese Übergewinne, Diskussionen kennen wir auch wieder aus Deutschland, ein. Die bekommt nicht der Betreiber, der hat ja gesagt, ich kann es für 10,7 Cent die Kilowattstunde machen, dann kassiert es der Staat ein und gibt es wieder zurück an die Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt, man reduziert das Kostenrisiko, das Investmentrisiko für den Betreiber und sollte es zu hohen Übergewinnen kommen, weil der Strompreis steigt, dann führt das dazu, dass wir den Strompreis doch stabilisieren können. Und dieses CFD-Verfahren führt dazu, dass die Optionen sehr gut laufen im Moment, das Investitionsrisiko gemindert wird, das ist hochattraktiv für Investoren, sodass die aktuelle Runde deutlich über den vorherigen Auktionsrunden lag für Offshore-Windparks. Zeigt also, es funktioniert, es ist ein attraktives Invest, das getätigt werden kann. Herausforderung für die britische Regierung ist jetzt im Bereich der Windenergie, es zu schaffen, wegzukommen von der fossilen Energieerzeugung, also insbesondere Gaskraftwerke spielen hier im Vereinigten Königreich eine große Rolle. Da muss noch deutlich mehr ausgebaut werden. Das heißt, die Ausbaugeschwindigkeit, also das erste zentrale Zwischenziel, was ja schon sehr bald ist, was die britische Regierung sich gesetzt hat, dort soll erreicht werden, dass der Ausbau insbesondere der Windenergie, Photovoltaik, halt eher als untergeordnete Rolle, aber die Windenergie eine tragende Säule wird. Der Gasverbrauch sinkt. Großbritannien hat ja, wie in Deutschland, sehr hohe Strompreise und die Erneuerbaren dämpfen diese hohen Preise. Das kann man beobachten, das kann man sehen. Ziel muss es also sein, den Ausbau offshore wie onshore voranzutreiben. Die Möglichkeiten sind sehr günstig hier im Vereinigten Königreich. Aber es ist noch ein weiter Weg, der zu gehen ist, um den Ausbau voranzutreiben, um die Dekarbonisierung bis 2050, das ist so das Ziel des Vereinigten Königreichs, abzuschließen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich, wie sieht eigentlich der CO2-Fußabdruck der Stromerzeugung in Großbritannien aus? dadurch, dass Großbritannien ja aus der Kohleverfeuerung als erstes Land der G7 ausgestiegen ist, das Mutterland der industriellen Revolution, ist der die Treibhausgasemissionen pro Kilowattstunde deutlich besser als in Deutschland. Wir sind hier im Vereinigten Königreich bei etwas über 120 Gramm pro Kilowattstunde. In Deutschland sind wir ja deutlich über den 300 Gramm pro Kilowattstunde. Briten setzen weiterhin ja auf Kernkraft, auf Windenergie und auf Gas. Gas ist im Vereinigten Königreich verhältnismäßig günstig, dadurch, dass die Briten ja Zugang zu ihren eigenen Gasfeldern in der Nordsee haben. Und dennoch ist der Strompreis verhältnismäßig hoch. Gas ist, das kennen wir aus dem Merit-Order-Prinzip, in vielen Stunden des Jahres, es sind fast 80% oder rund 80% der Stunden im Jahr, bestimmen die Gaskraftwerke im Vereinigten Königreich den Strompreis. Das ist anders in Deutschland oder auch in Frankreich. In Deutschland sind so rund, gucken, welche Zahlen man da nimmt. So ganz aktuell sind die letzten Zahlen nicht. Aber in Deutschland sind sie so rund, sagen wir mal, rund über 20%, in Frankreich unter 10%, dass die teuren Gaskraftwerke den Preis bestimmen. Wir kennen das mit dem Order-Prinzip nochmal zur Erinnerung. Wir haben das, also wir sortieren ja die Energiesysteme nach den gebotenen Strompreisen. Das heißt, jedes System sagt, wie viel kostet eine Kilowattstunde Strom. Und da bin ich dann vom Bedarf in dem Zeitintervall wird dann sortiert von billig zu teuer. Photovoltaik und Wind sind die günstigsten Energiequellen, weil die natürlich keine Rohstoffe brauchen. Dann kommen die Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke und dann zum Schluss die Gaskraftwerke, weil das Erdgas einfach als Energieträger verhältnismäßig teuer ist. Das führt dazu, dass in Großbritannien aber, weil Großbritannien halt primär auf Gas, Wind und Kernkraft setzt, die Gaskraftwerke benötigt werden, um den Strombedarf zu decken. Wir sind bei rund 320 Terawattstunden Strombedarf pro Jahr. In Deutschland haben wir ja 500 Terawattstunden im Verbrauch im Jahr. Also, obwohl es eine große Volkswirtschaft ist, ist der Strombedarf etwas niedriger, hat etwas angezogen in den letzten Jahren, bedingt durch den Ausbau von Wärmepumpen, die eingesetzt werden. Und die Elektromobilität zieht im Vereinigten Königreich tatsächlich auch an. Also eine sehr positive Entwicklung in Bezug auf die Elektrifizierung. Dafür ist Großbritannien halt als Industrieland nicht mehr so stark. Das war vor einigen Jahren noch anders, aber die Deindustrialisierung in Großbritannien ist viel weiter fortgeschritten, als wir das in Deutschland im Moment beobachten. Dennoch ist der Strommix klimaneutraler. Er ist natürlich noch nicht bei Null. In den vergangenen Jahren war der Strom der größte CO2-Emittent in den einzelnen Sektoren. Mittlerweile ist er nur noch auf Platz 5. Also dort hat die Dekarbonisierung gut funktioniert. Insbesondere angetrieben durch die Windenergie, die wir im Hintergrund sehen können. Ansetzen. Also das ist ein guter Weg. Großbritannien setzt auch noch auf die Kernkraft und will es auch noch ausbauen als CO2-neutrale Stromquelle. Allerdings ist die große Herausforderung, die Gaskraftwerke abzulösen. Das soll funktionieren mit der Offshore-Windenergie in Verbindung dann natürlich mit Speichern, die man dann nutzen kann. Auch da gibt es jetzt erste Ansätze, das auszubauen. Und dann kann das Ziel der britischen Regierung, die Dekarbonisierung des Stromsektors voranzutreiben, gut funktionieren, weiter vorangetrieben werden und läuft dann auch deutlich besser, als wir das im Moment in Deutschland, wo wir sind gut, keine Frage. Also wir haben ja 60% Erneuerbare im Stromnetz, aber wir haben halt noch die Kohle. Und obwohl die Briten unter 50% Erneuerbare haben in ihrem Stromnetz, in Verbindung mit der Kernkraft, ist der Strom dennoch klimaneutraler als bei uns in Deutschland. Das Ziel der britischen Regierung, bis 2030 95% des Stroms aus klimaneutralen Quellen zu erzeugen, also Windenergie, Photovoltaik, aber auch Kernkraft, das ist noch ein hehres Ziel, was mal in der aktuellen Entwicklung eher nicht erreicht wird oder knapp gerissen werden wird. Allein beim Offshore, bei den Offshore-Windenergieanlagen hinkt die Planung zurück, das erkennt man in Auktionen, obwohl jetzt Anfang des Jahres ja die beste Auktionsrunde, die stärkste Auktionsrunde war. Zielkorridor sind so gute 40 bis etwas über 50 Gigawatt an allein Offshore Windleistung, die man braucht, um dieses Ziel bis 2030 zu erreichen. Dazu kommt dann, wie gesagt, noch ein bisschen Photovoltaik, ein bisschen Onshore-Windenergie und eingeplant sind natürlich auch die Reaktoren in Hinkley Point C, um diese 95%-Grenze zu erreichen. Die Gaskraftwerke weiter aus dem Stromsegment zu verdrängen, weil die ja den Strompreis erhöhen. Der Ausbau der Windenergie auf dem Meer kommt aber dann doch zu langsam voran. Also wir haben eine Lücke von knapp unter 10 Gigawatt, die noch fehlt bis 2030, selbst mit dem, was bisher installiert ist. Die Ausbaupfade durch die Auktionen, die jetzt ja bestätigt sind, und die ja noch geplanten Runden, wird das wahrscheinlich nicht reichen. Dennoch ist das Ziel, den Stromsektor zu dekarbonisieren, kommt gut voran. Durch die Kombination von Windenergie als tragendes Rückgrat der Kernenergie für die Grundlast. Und wir haben dann ja, wie gesagt, noch ein bisschen Photovoltaik. Und das kommt, zeigt Wirkung. Anders als wir das bei uns in Deutschland erleben, durch die Kohlekraftwerke haben wir das Problem, dass unser Strommix immer noch verhältnismäßig viel Treibhausgase emittiert. Wir sind in der Größenordnung von über 300 Gramm pro Kilowattstunde. Währenddessen, das Vereinigte Königreich, also in der Größenordnung von ja, 120, 150 Gramm pro Kilowattstunde sitzt. Also deutlich besser. Liegt natürlich am Ausstieg aus der Kohleverfeuerung. Die spielt in Großbritannien jetzt eine sinkende Rolle. Es gibt kein aktives Kohlekraftwerk mehr, außer absolute Reservekraftwerke, die noch so minimal Strom produzieren. Aber an sich ist der Kohleausstieg erfolgt, auch vor dem Plan. Und dennoch sind die Ziele, das kennen wir auch aus Deutschland bei der Bundesregierung, so, dass es gar nicht, also dass die Ziele schon hoch angesetzt sind, wahrscheinlich nicht erreicht werden, aber sie zeigen, der Pfad wird beschritten. Man will dieses Ziel erreichen und obwohl es an vielen Stellen auch schneller geht, reicht es dann wahrscheinlich nicht ganz, diese Planzahl zu erreichen. Dennoch kommt die Dekarbonisierung sehr, sehr gut voran. Kleiner Sprung nach Greenwich in den Südosten Londons. Hinter mir sieht man ein weiteres Kraftwerk, das tatsächlich noch im Einsatz ist, eigentlich nur als Reservekraftwerk, die Greenwich Power Station. Errichtet 1902, dann in so bei Bauphasen bis 1906 und 1910 errichtet, ursprünglich geplant, um den Straßenbahnverkehr mit Strom zu versorgen, später zu auch landen underground, das ist dann auch 38 passiert, dass es übernommen worden ist. Kraftwerk hatte da eine Leistung von bis zu 140 Megawatt und hat so knapp ein Drittel des Stroms erzeugt, der für den Betrieb des U-Bahn-Systems notwendig war. Ein wichtiger Aspekt ist, das Kraftwerk war früher ein Kohlekraftwerk, wurde versorgt über die Themse und ist dann in den 1970er Jahren umgebaut worden auf Öl und dann auch auf Gasversorgung. Liegt einfach daran, dass die Kohle dann nach und nach verdrängt worden ist, auch bei diesem Kraftwerk und nun als Reservekraftwerk dient. Ziel ist es, wenn die Stromversorgung im Vereinigten Königreich, hier, vor allem in London, abbrechen sollte oder unterbrochen werden sollte, würde dieses Kraftwerk einspringen, um die U-Bahn zu versorgen mit Notstrom, damit dieses Kraftwerk dann, oder das Kraftwerk dient dann dazu, die Evakuierung des U-Bahn-Systems zu erreichen. Also von daher auch wieder ein typisches Beispiel, wie die Nachnutzung von Kraftwerken hier im Vereinigten Königreich funktioniert. In diesem Fall hat das Kraftwerk überlebt. Es ist keine Shopping Mall, sondern tatsächlich noch ein klassisches Reservekraftwerk.
Nur einen kurzen Weg von Battersea entfernt, flussaufwärts an der Themse, steht ein weiteres Kraftwerk mit einer sehr ähnlichen Geschichte. Lots Road im Stadtteil Chelsea, errichtet zwischen 1902 und 1904. Betrieb begann dann im Februar 1905. 8 große Turbogeneratoren haben hier Strom erzeugt zur Versorgung der Londoner U-Bahn. Fast ein ganzes Jahrhundert hat dieses Kraftwerk den Strom für die Underground geliefert. Mitte der 1950er Jahre war es fast oder rund die Hälfte des Strombedarfs. Jeden Tag kamen hier 700 Tonnen Kohle an, die verfeuert wurden. Man stellte dann in den 1960er Jahren zunächst auf Ölverfeuerung um, später dann auf Gas, wie wir es auch bei den anderen Kraftwerken gesehen haben. Und als dann die Londoner Untergrundbahn komplett auf Stromversorgung aus dem nationalen Stromnetz umgestellt wurde, verlor dieses Kraftwerk seine Funktion. Es ging 2002 endgültig vom Netz nach fast 100 Jahren Dauerbetrieb. Und auch wie Battersea gibt es jetzt hier eine Nachnutzung, Chelsea Waterfront, ein Wohn- und Gewerbequartier direkt am Fluss. Also kein Abriss des Kraftwerks, sondern eine Umnutzung, wie es hier im Vereinigten Königreich üblich ist.
Ein zentraler Unterschied im Vereinigten Königreich ist, dass die Kernkraft weiterhin eine Rolle spielt, auch spielen wird. Es wird ja in Großbritannien noch das neue Kernkraftwerk Hinkley Point C gebaut. Neun Druckwasserreaktoren. Die sollen eine gesamte Nettoleistung von 3,2 Gigawatt haben. Baubeginn war im März 2017 und ursprünglich sollte es schon 2023 ans Netz gehen. Im Moment wird der Start für erwartet. Also deutliche Verzögerung, das kennen wir von diesen großen Bauprojekten der Kernenergie. Auch die Kosten, also von 21 Milliarden Euro umgerechnet, sind wir aktuell schon bei 41 Milliarden, also fast eine Verdopplung. Und bis zum Ende der Bauzeit sollen es fast 60 Milliarden Euro werden, die diese beiden Kernreaktoren gekostet haben. Finanziert wird das von EDF, also dem französischen Energieversorger, mit chinesischem Kapital. Das ist so der Plan. Aber die Briten setzen weiterhin auf die Kernkraft. Darüber hinaus gibt es mit Rolls-Royce, haben wir jetzt ja vor kurzem gesprochen, das Konzept der Small Modular Reactors, also kleiner Kernkraftreaktoren mit einer Leistung von etwas unterhalb von 500 Megawatt. Da sind drei geplant in Wales. Der Staat, die britische Regierung ist dort interessiert, das voranzutreiben. Die Great British Energy plant dort. Es gibt erste Verträge mit Rolls-Royce, SMR. Genehmigungsverfahren sollen bis Ende diesen Jahres abgeschlossen sein, damit man dort die Möglichkeit findet, mit diesen kleinen Reaktoren arbeiten zu können und die Kernkraft weiter voranzubringen. Denn sie ist halt klimaneutral und soll bei der Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050 eine entscheidende Rolle spielen. Wie gut das klappt, muss ich noch zeigen. Also bisher gibt es Absichtserklärungen, aber es gibt noch keine konkreten Umsetzungen. Wir haben damals auch vor kurzem darüber gesprochen, dass diese Small Reactors sich erstmal beweisen müssen und dass sie auch wirtschaftlich attraktiv sind. Da sind sie Stand heute noch weit von entfernt. Aber die Kernenergie bleibt eine kleine, beständige Säule im britischen Strommix. Zum Abschluss dieser Folge dann noch der Blick auf die Zustimmung der Bevölkerung hier im Vereinigten Königreich. Die Zustimmung zu Erneuerbaren ist sehr groß. Also mehr als drei Viertel Leute begrüßt die Erneuerbaren, den Ausbau, insbesondere der Windenergie. Photovoltaik, wie gesagt, spielt eine etwas kleinere Rolle, ist aber jetzt auch völlig unkritisch. Bei der Kernenergie, ja, das hält so ein bisschen die Waage, da ist ein Viertel dafür, ein Drittel dagegen. Entscheidend oder größte Sorgen sind die hohen Energiekosten, die wir in Großbritannien haben. Eigentlich erwarten viele in der Vereinigten Königreich, dass durch den Ausbau der Erneuerbaren, also Wind und Photovoltaik, also Wind onshore, Wind offshore, die Preise langfristig senken werden. Das ist auch das, was man erwarten kann, was die Prognosen bringen, wenn wir jetzt in diesem Merit-Order-Prinzip es schaffen, das Gas aus dem Strommix zu verdrängen. Heißt jetzt also, wenn wir mal so den großen Bogen spannen dieser kleinen Sonderfolge mit dem Sprung von London nach Brighton und wieder zurück. Wir haben die Kohlenutzung gehabt, den vollständigen Ausstieg, einen harten Strukturwandel, der härter war als in Deutschland, mit den harten sozialen Verwerfungen in den 1970ern, insbesondere 1980er Jahre vergleichbar in Deutschland. Die Diskussion mit den Strompreisen. Wichtig ist aber, dass mittlerweile rund die Hälfte des Stroms im Vereinigten Königreich aus Erneuerbaren kommt. Dazu dann noch die Kernenergie führt dazu, dass die CO2-Intensität bei 126 Gramm pro Kilowattstunde liegt. Das heißt, wir haben zwei, ja, auf der einen Seite doch vergleichbare Ansätze, was die Dekarbonisierung der Stromversorgung angeht. Allerdings etwas unterschiedliche Wege. Vereinigte Königreich aus der Kohle ausgestiegen, wir aus der Kernkraft. Das bezahlen wir in Anführungszeichen mit den höheren CO2-Emissionen. Aber beide Länder setzen ganz klar auf die Erneuerbaren. Wir in Deutschland, die setzen auf die Kombination Photovoltaik und Windenergie. Und das Vereinigte Königreich primär auf Windenergie mit der Kernenergie.